Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass an diesem Karfreitag so viele von uns hier zusammengekommen sind. Ich möchte ganz kurz beten. Meine bleibt sitzen. O Herr, deine Liebe umfängt uns. Deine Liebe überwindet den Tod. Lass uns das Geheimnis des Kreuzes immer tiefer begreifen. Amen. 1989 ist die Mauer gefallen, 1990 2+4 Verträge, Wiedervereinigung. Da hat es dann in der Presse und in der Geschichtswissenschaft geheißen, das ist das Ende des Zweiten Weltkrieges. Jetzt endet die deutsche Geschichte. 1992, nach dem Zerfall der Sowjetunion, wurde das dann noch wüster. Da hat ein amerikanischer Wissenschaftler einen Aufsatz geschrieben, Francis Fukuyama heißt der hat einen Aufsatz geschrieben, der heißt Das Ende der Geschichte. Mit dem Sieg des Kapitalismus, mit dem Sieg der Marktwirtschaft und der Demokratie seien jetzt alle Konflikte beseitigt. Damit ist die Weltgeschichte zu Ende. Das war natürlich damals schon umstritten und ist es bis heute, denn Demokratie und Marktwirtschaft bringen uns nicht das Heil. Das hat einfach nicht geklappt. Und Potentaten, Diktatoren und Menschenschinder aller Länder lachen sich über diese Ideen von damals bis heute schlapp. Da brauchen wir nicht zuletzt an die Chinesen zu denken. Die ganze Aufregung, die hätte man sich sparen können. Man hätte nämlich Theologen fragen können oder man hätte auch mal nachgucken können in der Bibel. Die Geschichte ist nämlich schon lange zu Ende. Kreuz und Auferstehung sind die Mitte der Geschichte und alles danach ist Endzeit. Und unter dieser heilsgeschichtlichen Perspektive erscheint die Geschichte als eine sinnvolle und planmäßige Abfolge göttlicher Handlungen und die letzten Endes dann auf eine Vollendung der Offenbarung abzielen und das ist Heilsgeschichte. Mitte der Heilsgeschichte, Leben und Wirken Jesu, sein Kreuzestod und seine Auferstehung. Und dann ist alles andere Endzeit. Mit der Schöpfung fängt es an, die Kreuzigung ist in der Mitte und dann Wiederkunft des Herrn. Das ist die Endzeit. In dieser Zeit wird allen Völkern das Evangelium gepredigt und dann kommt Jesus nochmal wieder. Und das ist dann die gesamte Geschichte. Und es gibt Momente, da fallen Weltgeschichte und Heilsgeschichte zusammen. Das knüpft an den letzten Sonntag, da hat Holger gepredigt über Kairos und Kronos. Und Kairos und Kronos fallen tatsächlich zusammen am 3. April 33. Das ist nämlich das Datum der Kreuzigung. Hier spitzt sich alles zu. Heilsgeschichte und Weltgeschichte fallen zusammen. Und das scheint tatsächlich zu sein, so als ob Gott alles vorbereitet hätte, auch für diesen Zeitpunkt. Mit dem Kaiser Augustus hat kurz vor der Geburt Jesu eine lange Ära des Friedens begonnen. Der römische Staat ist ein Rechtsstaat. Da gibt es zwar auch Korruption und Justizirrtümer, ja, aber bei den Römern wird ganz streng nach Vorschrift massakriert. Eine einheitliche Weltsprache und Kultur, die griechische nämlich, ermöglicht schriftliche Fixierung der Heilsbotschaft. Ein Heer von Sklaven wartet auf die Freiheit, die ihnen der Christus dann gibt. Und der Wirtschafts- und Verkehrsraum des Mittelmeeres ermöglicht eine rasante Verbreitung der guten Nachricht und damit des Christentums. Das Kreuz ist das Zentrum der Geschichte und das ist auch schon sehr früh in der Christenheit so gesehen worden. Kreuz und Auferstehung als Kern der Geschichte, im Abendmahl wird immer wieder daran erinnert. Schon früh haben Christen besondere Formen neben der Mahlfeier entwickelt. Es gibt Hymnen, es gibt Lieder, es gibt Choräle und dann gibt es die besondere Form der Kreuzwegsandacht. Die Kreuzwegsandacht ist insbesondere von den Franziskanern ja, sehr weit entwickelt worden, so dass im Prinzip heute in jeder katholischen Kirche sich ein Kreuzweg befindet, meistens rechts und links im Kirchenschiff. So, und das wollte ich also heute einmal zeigen, Kreuzwegsandacht. Das sind in der katholischen Kirche 14 oder 15 Stationen, die das Leiden Christi veranschaulichen. Und für heute habe ich zwei von diesen Stationen rausgeschmissen. Die kamen mir zu katholisch vor. Wir als evangelische Christenmenschen, wir haben kein Problem mit Heiligen. Wir glauben, dass wir selber alle heilig sind. Und aus diesem Grunde habe ich die heilige Veronika und die heilige Helena einfach rausgeschmissen. Und wir gucken uns heute an 13 Stationen des Leidens Christi. Die Stationen, die jetzt noch übrig sind, sind auch für Protestanten völlig plausibel. Die verwendeten Illustrationen habe ich von einem Künstler, Konrad Schmieder, der ist vor allem im süddeutschen Raum, ist er bekannt, 1859 geboren, hat sehr viele kirchliche Gemälde gemacht und beim Ausmalen einer Fürstendecke in Mannheim ist er vom Gerüst gestürzt und sehr früh schon gestorben. Konrad Schmieder beherrscht die Kunst des Weglassens, ja, und dadurch wird stark verdichtet, werdet ihr gleich sehen. Es gibt bei dem Kreuzwegandacht, die wir heute sehen, von Konrad Schmieder eine klare Figurensprache. Ist mal aufgezogen als ganz bewusster Gegensatz. Ihr werdet sehen, der Christus ist meistens meditativ versunken. Und wenn Menschen in den Bildern erscheinen, dann drücken sie irgendwie hemmungslose Gewalt aus oder Verzweiflung. Das geht dann auch bis in die Gestik und Mimik. Die Kunst, die wir sehen, ist sehr, sehr schlicht. Ja, aber dadurch eingängig. Vielleicht kriege ich mal Bild 1. Jesus wird zum Tode verurteilt. Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Messias nennt? Da schrien sie alle: Ans Kreuz mit ihm! Er erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Da schrien sie noch lauter: Ans Kreuz mit ihm! Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schulter. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium, das Amtsgebäude des Statthalters, und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: Heil dir, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Jesus begegnet seiner Mutter. Simeon sprach zu Maria: Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Simon von Kyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Kyrene namens Simon. Ihn zwangen sie, Jesus das Kreuz zu tragen. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Im Finstern ließ er mich wohnen wie längst Verstorbene. Er hat mich ummauert, ich kann nicht entrinnen. Er hat mich in schwere Fesseln gelegt. Wenn ich auch schrie und flehte, er versperrte den Weg meinem Gebet. Jesus begegnet den weinenden Frauen. Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Denn es kommen Tage, da wird man sagen: Wohl den Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen: Fallt auf uns! Und zu den Hügeln: Deckt uns zu! Denn wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem dürren werden? Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Gut ist es für den Mann, ein Joch zu tragen in der Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn der Herr es ihm auferlegt. Er beuge in den Staub seinen Mund, vielleicht ist noch Hoffnung. Er biete die Wange dem, der ihn schlägt, und lasse sich sättigen mit Schmach. Jesus wird seiner Kleider beraubt. So kamen sie an den Ort, der Golgatha genannt wird, das heißt Schädelhöhe. Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war. Als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen sie das los und verteilten seine Kleider unter sich. Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die seine Schuld angab. Das ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von ihm, der andere links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: Du willst den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Auch die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten verhöhnten ihn und sagten: Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch der König von Israel. Er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Jesus stirbt am Kreuz. Von der 6. bis zur 9. Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen Land. Um die 9. Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: Er ruft nach Elia. Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten: Lass doch, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann hauchte er seinen Geist aus. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten: Wahrhaftig, das war Gottes Sohn. Jesus wird vom Kreuz abgenommen. Gegen Abend kam ein reicher Mann aus Arimathea namens Josef. Auch er war ein Jünger Jesu.
Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, ihm den Leichnam zu überlassen. Josef nahm ihn und hüllte ihn in ein reines Leinentuch. Der Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt. Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging weg. Auch Maria aus Magdala und die andere Maria waren dort. Sie saßen dem Grab gegenüber.